Und das hat ja die Politik, die Schweizer Politik gemacht. Sie hat die Grundrechte der Bürger eingeschränkt, obwohl es keinen legitimen Anlass dazu gab. Die Bürger haben ja nicht selber etwas verbrochen oder Gewalt angewendet.
Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Mein Name ist Lukas Leutzinger, ich bin Redaktionsleiter und ich spreche heute mit meinem Kollegen Michael Straumann. Michael, hallo.
Hallo Lukas.
Wir wollen heute über die Causa Patrick Fischer sprechen. In einer Woche beginnt ja die Eishockey-WM, allerdings ohne den Schweizer Nazi-Trainer, der gefeuert wurde im Zuge eines Skandals, der zurückgeht auf die Corona-Krise. Und wir hatten dazu einen Beitrag letzte Woche von unserem Korrektor Roger Sutter, der ein bisschen die Rolle der Justiz ins Rampenlicht gestellt hat und argumentiert hat, dass die Justiz hier eigentlich auch eine Schuld trifft. Wir erinnern uns, SRF hat diesen Fall an die Öffentlichkeit gebracht und hat den entsprechenden Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft erhalten. Und das hat Roger Sutter argumentiert, war eigentlich ein Fehler, dass die Staatsanwaltschaft diesen Strafbefehl überhaupt herausgegeben hat. Und ja, das ist quasi ein Akteur in dieser Sache, aber ich denke, da gab es verschiedene Rollen, die es noch interessant wären zu beleuchten. Wie siehst du das grundsätzlich, Michael? Wer steht hier eigentlich im Recht und wer im Unrecht in dieser Frage?
Ja, also meiner Sicht steht eigentlich das SRF in Unrecht, vor allem vor dem Hintergrund. Wir wissen inzwischen aus verschiedenen offiziellen Quellen, dass ein Covid-Zertifikat oder dass die Corona-Impfung nicht vor Ansteckung schützt. Und es war eigentlich schon im Sommer 2021 bekannt, dass dieser der Fall ist. Und aus meiner Sicht ist es legitim, wenn man so die Corona-Zeit war eine Zeit, in der die Grundrechte der Schweizer Bürger massiv eingeschränkt wurden. Man wurde, wenn man das Zertifikat nicht hatte, aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Und viele erachteten, unter anderem auch Fischer, als legitime Notwehr, das Zertifikat fälschen zu lassen. Und aus meiner Sicht ist eine legitime Notwehr. Noch besser wäre es gewesen, wenn die Leute auf die Straße gegangen sind oder bei der Volksabstimmung, bei den drei Abstimmungen Nein gesagt hätten zum Covid-Gesetz. Aber Fischer hat da, auch wenn es illegal war, Notwehr ergriffen, auch wenn es illegal war. Ja.
Du bist in dieser Frage ein bisschen ein gebranntes Kind. Du hast dich sehr intensiv mit der Corona-Krise beschäftigt, warst da auch selber aktiv. Erzähl doch mal grundsätzlich, was hat dich eigentlich an der Corona-Politik am meisten gestört?
Mich hat es einfach extrem empört, wie die Politik von oben, der Bundesrat, einfach von heute auf morgen die Grundrechte der Schweizer, der Schweizer Bevölkerung eingeschränkt hat. Die Bewegungsfreiheit, wie gesagt, das Zertifikat, dass man nicht mehr ins Restaurant gehen darf, in die Clubs oder sonstigen Lokalen, oder dass man eine Maske, dass man gezwungen wird, eine Maske zu tragen. Und das war für mich als sehr freiheitsliebender Mensch, das hat mich einfach extrem empört und ich habe das von Anfang an nicht akzeptieren wollen.
Und was ja dieser Fall Fischer eigentlich auch aufwirft, ist die Frage, wann ist es eigentlich legitim, Gesetze zu brechen? Also grundsätzlich sind Gesetze, die gelten für alle und die sind demokratisch beschlossen. Aber gibt es nicht auch Momente, wo man sagen kann oder muss, ein Gesetz ist entweder dumm oder falsch oder verfassungswidrig, sodass es eigentlich legitim ist, sich nicht an das Gesetz zu halten?
Ja,
wie siehst du das?
Das ist halt so der typische Fall zwischen Rechtspositivismus und Naturrecht. Ich tendiere eher zum Naturrecht und ich bin da sehr nah bei der österreichischen Schule, beim Nicht-Aggressionsprinzip, dass es illegitim ist, aggressive oder Zwang oder Gewalt gegen nicht aggressive Menschen anzuwenden. Und das hat ja die Politik, die Schweizer Politik gemacht. Sie hat die Grundrechte der Bürger eingeschränkt, obwohl es keinen legitimen Anlass dazu gab. Die Bürger haben ja nicht selber etwas verbrochen oder Gewalt angewendet.
Aber würdest du nicht sagen, besteht hier ein Konflikt zwischen verschiedenen Grundrechten, weil die Behörden haben natürlich argumentiert oder die Befürworter dieser Politik haben argumentiert, dass das Recht auf Leben zum Beispiel ja auch ein Grundrecht ist, ergo ist es legitim, dafür entsprechende Regeln aufzustellen und vielleicht gewisse andere Grundrechte einzuschränken.
Ja, so bei Corona war es eindeutig klar, dass jeder in der Lage gewesen wäre, sich selber zu schützen. Und es gab nie eine Situation, in der es notwendig gewesen wäre, dass das Kollektiv gemeinsam sich zurücknehmen muss. Wir haben ja gesehen, dass die Sterblichkeitsrate der Corona in der Nähe von Influenza oder sonstigen Grippenviren kam. Und auch die Maßnahmen, die erlassen wurden, das Covid-Zertifikat, wie gesagt, die Impfung hat nicht vor Ansteckung geschützt. Und auch die Masken, da verweise ich auf die große Cochrane-Meta-Studie, die Masken haben auch nicht viel gebracht. Mein Appell an dieser Stelle wär eigentlich gewesen, dass jeder sich selber schützen sollte. Mhm. Eigenverantwortlich.
Mhm. Aber siehst du gewisse Fälle, wo es legitim ist, dass man quasi Grundrechte einschränkt zum Schutz von anderen Grundrechten, die vielleicht wichtiger sind? Also wenn man jetzt sich überlegt, ich weiß nicht, in einem Krieg, dass man sagt, es ist legitim, dass man Leute dazu zwingt, in die Armee zu gehen. Wir haben ja auch eine Wehrpflicht in der Schweiz mit der Überlegung, das ist zwar eine Einschränkung eigentlich der Rechte dieser Leute, die dazu verpflichtet werden, vor allem Männer, aber es ist quasi im Sinne eines höheren Werts.
Ja, also ich glaube, wenn die Gefahrenlage wirklich existent ist, wenn sie wirklich real ist, dann glaube ich, dass die Menschen freiwillig diese Maßnahmen mitmachen und die Politik sie nicht zu ihrem Glück zwingen muss. Das ist meine Überzeugung. Ja. Und nebenbei gesagt, aus meiner Sicht ist jeder Mensch der Eigentümer seiner selbst und auch die Früchte seiner Arbeit. Und man sollte nicht Zwang und Gewalt gegen Menschen anwenden, die nichts verbrochen haben.
Aber die Frage ist tatsächlich interessant. Wann ist es legitim, gegen Gesetze zu verstoßen? Ich erinnere mich an eine Aussage von James Scott, dem amerikanischen Anthropologen, der einmal gesagt hat, jeder Mensch sollte mindestens einmal pro Tag ein sinnloses Gesetz brechen. Warum? Weil man so eine gewisse eine gewisse Übung entwickelt und irgendwann vielleicht ein Gesetz mit einem Gesetz konfrontiert ist oder einer Regel, die nicht nur einfach dumm ist, sondern tatsächlich gefährlich, totalitär, autoritär, was auch immer. Und dann hilft es eben, wenn die Menschen einen gewissen Habitus haben, darin Gesetze zu missachten. Und das fand ich einen spannenden Gedanken, dass man sich eben auch die Fähigkeit trainiert, um Regeln zu hinterfragen, Gesetze zu hinterfragen und diese im Zweifelsfall, wenn man den Sinn nicht sieht, halt auch bricht. Also er hat das Beispiel von Rot über die Straße, bei Rot über die Straße zu gehen, wenn kein Auto kommt, dass man da nicht irgendwie nach 2 Minuten warten muss. Ist ein kleines Beispiel, aber vielleicht gibt es dann eben auch größere Fälle, wichtigere Fälle, wo man ja aus moralischer Sicht dann vielleicht sogar verpflichtet ist, Gesetze zu brechen. Das ist ja dieser Widerspruch, den du angesprochen hast mit Naturrecht gegen Rechtspositivismus. Also die Rechtspositivisten, die sagen quasi, man muss sich immer an die Regeln halten, an die Gesetze, die gelten einfach, egal was moralisch richtig oder falsch ist. Und die Naturrechtslehre sagt eigentlich, nein, es gibt quasi ein höheres Recht und das steht über den formellen Gesetzen.
Genau, man sieht das ja bei den klassischen historischen Beispielen. Also auch die Sowjetunion war eigentlich ein Rechtsstaat. Es gab auch dort Gesetze. Die Frage ist, waren die Gesetze dort legitim? Und da stößt der rechtspositivistische Ansatz an seinen Grenzen.
Mhm. Die Frage ist halt immer, wer definiert dann quasi, was legitim ist und was nicht, oder? Also die Naturrechtslehre sagt dann halt einfach, dass das Naturrecht ist einfach da. Und aber von wo kommt das und wer definiert, wo die Grenzen sind zwischen unterschiedlichen Rechten? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwäche, die auch die Naturrechtslehre hat, auch wenn ich persönlich ein Sympathisant bin. Aber was lernen wir aus dieser ganzen Corona-Zeit? Es gab ja auch nicht wirklich eine Aufarbeitung dieser Maßnahme, außer, darf ich anfügen, bei uns vor einem Jahr haben wir dieses Dossier gemacht, Corona und das große Schweigen danach, wo wir das ein bisschen analysiert haben. Aber grundsätzlich, wie siehst du das bezüglich der Aufarbeitung? Findet die statt? Und was sollte eigentlich geschehen?
Ja, sie findet nur sehr bedingt oder gar nicht statt. Und genau der Fall Fisch zeigt, wie es immer noch gärt in der Bevölkerung. Also, und das Fatale daran ist, weil die Corona-Krise nicht aufgearbeitet wurde, findet die Politik und der Bundesrat ein weiter so gut, was man ja sieht bei der geplanten Revision des Epidemiengesetzes. Wenn man sich den Entwurf anschaut, da werden eigentlich alle Maßnahmen oder alle relevanten Maßnahmen, die in der Corona-Zeit im Rahmen des Covid-Gesetzes angewendet wurden, die werden jetzt transferiert in die Revision des Epidemiengesetzes. Sprich Contact Tracing, Maskenpflicht kehrt zurück, wobei das war schon beim alten Epidemiengesetz der Fall, aber es kommt noch etwas dazu. Dann das Impfzertifikat wird zurückkehren und da sieht man, es fand keine Debatte darüber statt und der Bundesrat findet, es ist alles okay, man kann das Gesetz ruhig verschärfen. Und das ist aus meiner Sicht fatal. Und ja.
Mhm. Aber bist du da, also das kommt jetzt ins Parlament, das Epidemiengesetz. Genau. Denkst du, das ist jetzt quasi das geht jetzt einfach so sauber durch und die Leute sagen, ja, es hat ja eigentlich alles gut funktioniert und jetzt können wir das auch wieder so weiterführen und in ein neues Gesetz gießen? Oder denkst du, dass dadurch auch sich die Leute vielleicht an diese Zeit zurückerinnern und sagen, ja, da ist nicht alles sauber gelaufen, vielleicht müssen wir da das ein bisschen kritisch auch hinterfragen?
Also ich bin sicher, dass es dann ein Referendum geben wird oder zumindest eine Unterschriftensammlung gegen die Revision des Epidemiengesetzes. Vom Parlament erwarte ich ehrlich gesagt nicht so viel. Eine Mehrheit wird wahrscheinlich das absegnen. Und ich denke, das wird nochmals vor dem Volk abgestimmt.
Wir sind gespannt. Michael, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Lukas.
Und vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, Zuschauen. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, abonnieren Sie auch unseren Newsletter und werden Sie Mitglied bei uns, wenn Sie es noch nicht sind. Und wenn Sie, wenn das noch ein zu großer Schritt ist, dann können Sie uns auch eine Spende hinterlassen. Das würde uns sehr freuen. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Thank you.